Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Studieren, ohne das Abitur vorher in der Tasche zu haben. Das geht und das machen immer mehr Leute hier bei uns in Deutschland. Verena von Keitz aus dem Update-Team.
Seit einigen Jahren ist es halt möglich, dass man nicht mehr Abiturzeugnis oder Fachhochschulreifzeugnis vorlegen muss bei der Immatrikulation, sondern dass man einfach durch eine Berufsausbildung, die man abgeschlossen hat, sich auch qualifizieren kann.
Das ist ein Thema in dieser Episode des Update-Podcasts vom Mittwoch. Außerdem, es gibt eine neue Top 10 der schlimmsten CO2-Ausstoßmonster in Europa. Kohlekraftwerke stehen da drin in dieser Top 10. 6 davon stehen in Deutschland.
Also der Flugverkehr wird zur neuen Kohle, weil beim Flugverkehr gibt es ein ungebremstes Wachstum. Die Fluggesellschaften haben sich jetzt darauf verständigt, in den Klimaschutz einzusteigen, aber mit einem sehr wenig ambitionierten Plan.
Und neu in der CO2-Ausstoßliste ist auch eine Airline. Auch das hört ihr hier bei uns im Podcast. Und wir sprechen über eine verrückte Geschichte aus dem US-Bundesstaat Nebraska. Eine Frau bringt ihr eigenes Enkelkind zur Welt, entstanden aus einer von ihrem Sohn befruchteten Eizelle seiner Schwägerin. Wer da jetzt nicht mehr durchblickt, ich erkläre es gleich nochmal und dann stellen wir uns auch die Frage, naja, die Leihmutter, die war ja schon 60 und damit über ihre Menopause hinaus. Wie geht das?
Wenn man so will, die Eierstöcke, die die Eizellen produzieren, altern leider schneller als die Gebärmutter selbst. Die Schwangerschaft auszutragen, auch nach den Wechseljahren mit hormoneller Unterstützung, das scheint eigentlich nicht so sehr das Problem zu sein.
Auch das Thema hier im Update-Podcast vom Mittwoch, 3. April 2019. Dankeschön fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Heute gab es die Meldung, immer mehr Menschen studieren an der Uni oder an der Fachhochschule, ohne dass sie Abitur haben. Das geht ja seit einigen Jahren, dass ihr kein Zeugnis über die allgemeine Hochschulreife braucht, sondern dass auch eine abgeschlossene Berufsausbildung als Qualifikation gelten kann für ein Hochschulstudium. Und anscheinend wird das immer mehr genutzt. Verena von Keitz aus dem Update-Team, du hast dir die Zahlen angeschaut. Wie sieht das im Moment aus?
Also die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2017 und kommen vom Zentrum für Hochschulentwicklung in Gütersloh. Und in dem Jahr 2017 haben rund 60.000 Menschen an deutschen Hochschulen studiert, ohne vorher Abitur oder Fachhochschulreife gemacht zu haben. Das sind 10-mal so viele wie im Jahr 2007, also 10 Jahre vorher. Und es sind ungefähr 2% von allen Studierenden, wenn man das so umrechnet. Es gibt übrigens auch immer mehr Studierende ohne Abitur, die erfolgreich ihr Studium abschließen. Also es zeigt, da ist was auf dem Weg.
Und weiß man, woran das liegt, dass die Zahlen steigen?
Es wird anscheinend immer bekannter, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt. Also nach der Ausbildung, wenn du zum Beispiel einen Meister gemacht hast oder so noch an die Uni oder die Fachhochschule zu gehen, ohne vorher dein Abi nachmachen zu müssen. Das sagt auch Sigrun Nickel vom Zentrum für Hochschulentwicklung.
Die Bildungslandschaft in Deutschland ist einfach viel durchlässiger geworden. Die Leute erfahren auch zunehmend mehr, dass sie eben Chancen haben, auch wenn sie erstmal den beruflichen Weg eingeschlagen haben, später auch noch zu studieren. Und dass ihre berufliche Qualifikation auch was wert ist. Also das heißt, sie können sich inzwischen eben auch über einen beruflichen Weg für ein Studium qualifizieren, brauchen nicht mehr das Abitur oder die Fachhochschulreife nachzuholen. Und das ist für viele Menschen eben auch attraktiv.
Gibt es bestimmte Fächer, die besonders beliebt sind bei Leuten, die sich nach einer Berufsausbildung dann noch für ein Studium entscheiden?
Ja, also mehr die Hälfte von den Erstsemestern ohne Abitur hat sich 2017 für den Bereich Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und Sozialwissenschaften entschieden. Mhm. Auf Platz 2 stehen Ingenieurwissenschaften und auf Platz 3 Medizin und Gesundheitswissenschaften.
Medizin tatsächlich, das geht ohne Abitur.
Ja, denkt man gar nicht, ja. Ne? Ist auch noch nicht so bekannt, aber auch das geht ohne Abitur. Man muss jetzt sagen, grundsätzlich ist der Ansturm auf Medizinstudienplätze ja insgesamt sehr, sehr enorm. Deshalb ist es schon irgendwie ganz gut, wenn man sagen kann, derzeit haben es 800 von insgesamt 109.000 Medizinstudis in ganz Deutschland ohne Abi oder Hochschulreife geschafft.
Studieren die denn dann eher im Bachelorstudiengang oder machen die auch ihren Master?
Also derzeit befinden sich die meisten Studis ohne Abitur im Bachelorstudium. Nur jeder 10. ist gerade bei einem Masterstudium dabei. Einer von denen, die so ein Masterstudium machen und der auch sehr ambitioniert ist, ist zum Beispiel Robert Marx. Er ist 28 Jahre alt, studiert Chemie auf Master. Er war vorher Chemielaborant und Chemietechniker. Er will auch noch eine Doktorarbeit anschließen und er sagt, dass es auf jeden Fall für ihn ein Vorteil war, dass er schon praktische Berufserfahrung hatte.
Man hat ziemlich schnell gemerkt, dass man halt alles, was man sonst im Alltag in dem Beruf ausübt, jetzt plötzlich irgendwie die Theorie dazu bekommt und man dadurch halt diese ganzen trockenen Theorien, die man im Hörsaal hört, dann mit Tätigkeiten aus dem alltäglichen Arbeitsleben verknüpfen kann, was dann einem selber auch so ein bisschen das Gefühl gibt, okay, das macht jetzt auch alles Sinn, was ich die letzten Jahre so getan habe. Und ich denke, das ist ein ganz großer Vorteil von Leuten, die vorher eine Ausbildung gemacht haben und sich dann erst für ein Studium entscheiden.
Also er sieht das Ganze sehr positiv.
Aber ich stelle mir das schon hart vor, dass das nicht sehr leicht ist, wenn du schon arbeitest, wenn du vielleicht auch schon ganz gut Geld verdienst, dann quasi nochmal das ganze Lernen und in Vorlesungen sitzen.
Ja, auf jeden Fall. Das sagt Robert Marx auch. Die Situation als Erstsemester war für ihn schon sehr speziell und ungewohnt.
Ja, natürlich ist es erstmal überwältigend, wenn man dort im Hörsaal sitzt und merkt, okay, andere Leute sind natürlich wesentlich jünger als man selbst. Man muss natürlich auch erstmal mit diesem ganzen Pensum klarkommen, auch sich einfach wieder auf diese Lerninhalte zu konzentrieren und nicht einfach wie sonst gewohnt von 8 bis 16 Uhr zu arbeiten. Das war schon eine extreme Umstellung zu Beginn, aber man hat dann auch ziemlich schnell gemerkt, dass man sich dafür auch begeistern kann und ja, dass es einfach Spaß macht, Neues dazuzulernen. Kann ich nur jeden zu ermutigen, diesen Schritt zu machen, auch wenn es am Anfang erstmal so scheint, dass es so eine unüberwindbare Hürde ist.
Und wie gesagt, die steigenden Zahlen, die zeigen, dass sich das doch rumspricht, dass es Spaß macht und sich auch lohnt und immer mehr Leute diesen Schritt auch wagen.
Immer mehr Studierende an deutschen Hochschulen, die haben sich zum Beispiel über eine Berufsausbildung qualifiziert für ihr Studium und nicht durchs Abi-Zeugnis. Infos von Verena von Keitz.
Deutschlandfunk Nova.
Wer verursacht eigentlich am meisten CO2 in Europa? Das hat ein Brüsseler Think Tank mit Daten der EU-Kommission jetzt untersucht. Hier ist Deutschlandfunk Nova, das Update. Und es ist ein Top-10-Ranking der europäischen Klimasünder rausgekommen. Ist veröffentlicht worden. Platz 1, ein polnisches Kohlekraftwerk. Plätze 2 bis 7. Ausschließlich deutsche Kohlekraftwerke. Und diesmal hat es erstmals auf Platz 10 Ryanair als Nicht-Kohlekraftwerk in dieses Ranking geschafft. Darüber sprechen wir mit Georg Ehring aus der Deutschlandfunk Nova Umweltredaktion. Georg, fangen wir mal mit den deutschen Kraftwerken an. Warum stehen gerade bei uns in Deutschland so viele umweltschädliche Kohlekraftwerke?
Weil bei uns die Stromproduktion vor allem mit Kohle bewerkstelligt wird, und zwar schon ganz traditionell. Es gibt ja das Ruhrgebiet, es gab das saarländische Kohlerevier, die inzwischen stillgelegt sind, aber die Steinkohlekraftwerke laufen zum großen Teil weiter, eben mit importierter Steinkohle. Es gibt die Braunkohle, die noch viel größer ist und mit heimischer Kohle läuft, und dazu gehören ja auch die meisten dieser Kraftwerke, wenn nicht alle, die in der Liste auftauchen, in der Lausitz, in Mitteldeutschland, das rheinische Braunkohlerevier. Und da wird billig Braunkohle gefördert, die aber nur vor Ort kostengünstig zu verfeuern ist, die eine sehr schlechte CO2-Bilanz hat. Und Deutschland ist der Top-Braunkohleproduzent weltweit. Das hat mit der Geologie zu tun, weil es bei uns viel günstig zu fördernde Braunkohle gibt und wenig günstig zu fördernde Steinkohle gab. Und die Braunkohle hat eine Lobby, dass das bisher so geblieben ist.
Und deswegen ändert sich das auch in naher Zukunft nicht. Bei unseren Nachbarländern passiert schon ein bisschen was.
Da passiert einiges. Es gibt ja zum Beispiel eine Allianz für den Kohleausstieg, Powering Past Coal Alliance. Die ist vor 3 Jahren gegründet worden von Kanada und Großbritannien. Da sind ganz viele Länder drin, unter anderem aus Europa, außer Polen und Tschechien. Alle Nachbarländer Deutschlands zum Beispiel, auch Italien, die sich verpflichtet haben, bis 2030 aus der Kohle auszusteigen und zum großen Teil auch schon sehr, sehr weit damit gekommen sind. Also in Großbritannien zum Beispiel laufen fast gar keine Kohlekraftwerke mehr. Und Deutschland hat ja jetzt den Kohlekompromiss bis 2038, hinkt da also meilenweit hinterher. Das heißt, dieser Rückstand wird uns auch vorerst erhalten bleiben.
Schauen wir noch mal generell auf dieses Ranking. Geht denn der CO2-Ausstoß der Unternehmen in Europa und natürlich auch in Deutschland insgesamt zurück?
Der geht schon zurück. Also gerade in der Energieerzeugung ist Deutschland trotzdem weiter als in anderen Branchen. Der CO2-Ausstoß im Verkehr ist ja zum Beispiel gar nicht zurückgegangen. In der Energieerzeugung schon ziemlich deutlich. Das liegt daran, dass man schon eine Reihe Kohlekraftwerke stillgelegt hat, aber das waren dann vor allem besonders alte und damit nicht so leistungsstarke Kohlekraftwerke. Man hat ja die erneuerbaren Energien ausgebaut. Die sind im ersten Quartal dieses Jahres auf fast die Hälfte der Stromerzeugung gekommen.
Immerhin,
also immerhin, es passiert schon etwas, aber Gerade die Braunkohle hat eine starke Lobby und hat immer noch eine sehr starke Stellung. Und in anderen Ländern passiert auch etwas, sodass wir in Rückstand geraten sind in der Hinsicht.
Lass uns über Ryanair sprechen. Die haben natürlich viel aufgekauft, haben viele Flugverbindungen dazu bekommen, gerade durch die Pleiten anderer Airlines. Das heißt, die sind natürlich billig Fluganbieter in Europa und jetzt erstmals in diesem Ranking mit drin. Wird der Flugverkehr zur neuen Kohle?
Ja, ich glaube schon. Also der Flugverkehr wird zur neuen Kohle, weil beim Flugverkehr gibt es ein ungebremstes Wachstum. Die Fluggesellschaften haben sich jetzt darauf verständigt, in den Klimaschutz einzusteigen, aber mit einem sehr wenig ambitionierten Plan. Der sieht vor, ab 2020 das Wachstum der Emissionen auszugleichen durch Klimaschutz an anderer Stelle. Also die Emissionen werden weiter wachsen und sozusagen den Sockel der Emissionen, der bis jetzt schon zustande gekommen ist, einfach so weiterlaufen zu lassen. Und wenn alle anderen Sektoren langsam dazu übergehen, Klimaschutz zu machen, im Mobilitätsbereich ist das ja auch absehbar, dass sich da was ändert. In vielen Ländern außerhalb Deutschlands ändert sich ja auch schon eine ganze Menge. Dann bleibt der Flugverkehr als Umwelt- und Klimaverschmutzer übrig. Und deswegen ist das nicht weiter verwunderlich, dass da jetzt eine Fluggesellschaft auftaucht.
Neues Top-10-Ranking der europäischen Klimasünder. Erstmals ist eine Airline mit dabei. Georg Ehring aus der Deutschlandfunk Nova Umweltredaktion war das mit den Infos.
Deutschlandfunk Nova.
Eine schöne Geschichte. Da ist ein kleiner Junge, 8 Jahre alt, der ist losgezogen, wollte alleine um die Welt reisen. Und wahrscheinlich wäre er noch ein wenig weiter gekommen, wenn er seiner Mutter nicht einen Zettel hinterlassen hätte. Verena von Keitz aus unserem Team, du hast dir die Story angeschaut. Der wollte nicht von zu Hause weglaufen, sondern der wollte wirklich die Welt kennenlernen.
Ja, so scheint es. Also die Geschichte geht gerade rum im Netz. Der 8-Jährige aus Astrachan, das ist eine Stadt an der Wolga im Südwesten von Russland, der hatte eben seiner Mutter einen Zettel geschrieben, auf dem stand, er sei losgegangen, weil er um die Welt reisen wolle. Daraufhin hat seine Mutter, als sie den Zettel gefunden hat, dann doch mal die Polizei kontaktiert. Mhm. Die hat ihn dann einige Stunden später gefunden, als er eine Straße lang lief. Und zu dem Zeitpunkt war er schon mit 3 verschiedenen Bussen gefahren und dann eben zu Fuß unterwegs. Und er hat dem Suchteam gesagt, dass ihn aufgespürt hat, dass er auch schon ein bisschen müde sei von seinem Trip und sich jetzt mal ausruhen wolle.
Ja, was hatte er eigentlich dabei bei seinem Trip um die Welt?
Also das russische Innenministerium schreibt auf seiner Webseite, in seinem Gepäck sei Geld aus dem Sparschwein, eine Banane, ein Spielzeugflugzeug und Bücher gewesen. Das sieht man auch auf den Fotos, die in Social Media geteilt werden. Die Bücher sehen übrigens aus, habe ich mir angeguckt, wie so russische Was-ist-was-Bücher und das oberste hat den Titel Entdeckungen und Erfindungen. Also wirklich ein kleiner Forscher anscheinend. Der Junge hat jetzt auch schon den Spitznamen Fjodor Konjuchow nach einem russischen Abenteurer, der für seine extremen Solo-Expeditionen bekannt ist.
Aber wenn wir uns das Gepäck mal genauer anschauen, also wirklich gute Sachen dabei. Blöd ist er nicht. Geld, nahrhaftes Essen dabei, Infomaterial.
Ja, ganz ehrlich, bei der Banane, ne, musste ich auch dran denken. Du hast mir heute wieder netterweise eine hier hingelegt auf unseren Studioplatz. Nachdem ich mich gestern schon so beschwert hatte, ich habe so Hunger und du hast mir gestern schon eine Banane gegeben, die mich gerettet hat. Also das ist schon eine sehr gute Idee, so als Ration zum Essen. Was ich auf jeden Fall noch mitgenommen hätte bei so einer Reise, wäre eine Flasche Wasser gewesen.
Ja.
Und vielleicht noch ein Stift und Papier, wenn man jetzt schon kein Smartphone dabei hat.
Ja, also ich hätte ein Smartphone.
Ja.
Ja, ich hätte noch eine Nintendo Switch mitgenommen für die Busreisen.
Navigationssystem.
Und noch ein extra Akku.
Noch ein extra Akku.
Und noch ein Akku und noch so ein
Solarpanel.
Genau, das wären meine Sachen gewesen. Danke, Verena.
Deutschlandfunk Nova.
In anderen europäischen Städten wie Paris, Kopenhagen oder auch Wien gehören Elektroroller, so Elektroscooter, längst zum Alltag. In Deutschland bisher nicht. Das soll sich aber jetzt ändern. Die Bundesregierung hat heute eine Verordnung dazu auf den Weg gebracht. Amelie Fröhlich aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Ab wann sollen die E-Scooter bei uns erlaubt sein?
Also schon ganz bald, zumindest wenn es nach Verkehrsminister Andreas Scheuer geht. Der möchte, dass die noch dieses Frühjahr kommen. Scheuer, der findet die Elektro-Tretroller super als umweltfreundliches Fortbewegungsmittel. Seiner Meinung nach sind die Roller eine gute Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr. Viele Modelle lassen sich ja einklappbaren und dürfen dann auch in Busse und Bahnen mitgenommen werden. Und die letzten Meter zur Uni oder zur Arbeit kann man dann mit dem Roller machen. Bevor die E-Scooter aber wirklich über unsere Straßen fahren dürfen, stimmt erstmal noch der Bundesrat über die Zulassung ab. Und das wird wahrscheinlich so Mitte nächsten Monats passieren.
Wo sollen denn die E-Scooter fahren? Auf der Straße oder auf dem Gehweg oder auf dem Fahrradweg?
Ja, genau, das ist ein Streitpunkt. Die Bundesregierung plant bisher, dass sich das nach der Geschwindigkeit richtet. Also E-Scooter, die zwischen 12 und 20 Kilometer pro Stunde schaffen, sollen auf Radwegen fahren. Und wenn es die halt nicht gibt, dann können sie die Straße nutzen. Und langsamere Modelle, die weniger als 12 Kilometer pro Stunde erreichen, sollen auf den Gehweg. Und das eben sorgt für Unmut. Viele befürchten, dass das zu Unfällen mit Fußgängern führen wird. Denn E-Roller, die höchstens 12 km/h fahren können, sollen schon für Jugendliche ab 12 Jahren erlaubt werden. Und Kritiker wie der Bremer Verkehrssenator Joachim Lohse von den Grünen, die glauben, dass Jugendliche nicht genug Erfahrung im Straßenverkehr haben, um das Ganze dann bewältigen zu können. Ja, und ähnlich kritisch sieht das auch die Gewerkschaft der Polizei.
Gut, wir sind aber ja mal wieder eines der Länder, das als allerletztes dran ist. Richtig. Insofern gibt es Erfahrungen aus anderen Ländern mit E-Rollern, oder nicht?
Ja, genau. Also und tatsächlich hat es da auch schon einige Unfälle gegeben, auch mit Schwerverletzten und sogar Toten. In Israel etwa sind daraufhin die Regeln verschärft worden. Also zum Beispiel gibt es da jetzt eine Helmpflicht für E-Roller. Die ist bei uns jetzt aber erstmal nicht vorgesehen. Es ist auch keine Prüfung vorher notwendig, also kein Führerschein oder so. Und die schnelleren E-Scooter, die mehr als 12 km/h fahren, die sind übrigens ab 14 Jahren erlaubt.
Ich gucke ja schon seit längerem nach so einem E-Roller immer wieder online und informiere mich und frage mich dann immer, was muss denn da alles dran sein? Also welche Anforderungen bräuchten wir hier in Deutschland?
Da kann ich dich jetzt aufklären. Okay. Also, sie müssen zwei Bremsen haben. Gut. Und die müssen unabhängig voneinander funktionieren. Außerdem ist eine Beleuchtung Pflicht, genauso wie so seitliche Reflektoren und eine Klingel. Und es ist eine Haftpflichtversicherung vorgeschrieben, inklusive Versicherungsaufkleber hinten am Fahrzeug. Bei uns sollen die Roller maximal 20 km/h fahren dürfen. Darauf müssten sich die Hersteller dann jetzt erstmal einstellen, denn in den meisten anderen europäischen Ländern sind bis zu 25 km/h erlaubt.
Mhm. Hau noch einen raus. Also was kosten die E-Scooter momentan so?
Also wenn du nicht so viel ausgeben möchtest, so günstige Modelle, die gibt es schon für rund 300 Euro. Man kann aber auch deutlich mehr ausgeben wie so oft. Also über 2000 Euro, gar kein Problem. Die E-Roller, die können dann in der Regel so zwischen 15 und 30 Kilometer zurücklegen, je nach Akku. Es liegt natürlich auch ein bisschen an der Strecke und am Wetter. Also wenn es sehr kalt ist und bergauf geht, dann machen die Akkus einfach eher schlapp. Aufladen kann man sie an jeder Steckdose.
Und lass uns noch kurz über das Thema Ökologie sprechen. Befürworter loben ja die Umweltfreundlichkeit dieser E-Scooter. Sind sie wirklich so umweltfreundlich?
Also auf den ersten Blick klar, natürlich, weil sie keine Abgase ausstoßen. Aber es gibt durchaus auch Verkehrsexperten, die sagen, also so eine super Umweltbilanz haben die Dinger gar nicht. Erstens müssen die Akkus ja erstmal hergestellt werden. Zweitens verbrauchen die Akkus ja auch Strom für einen relativ kurzen Weg, den sie dann schaffen. Und die Akkus haben oft eine sehr kurze Lebenszeit. Also manche verlieren ihre volle Power schon nach einem halben Jahr. Also man kann deine Frage nicht so ganz eindeutig beantworten.
In Deutschland sollen bald E-Scooter erlaubt sein. Die Bundesregierung hat dafür heute eine Verordnung auf den Weg gebracht. Jetzt muss der Bundesrat noch zustimmen. Informationen waren das in Deutschlandfunk Nova. Hier im Update von Amelie Fröhlich aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova.
Hä? Eine 60-jährige Frau, die ihr eigenes Enkelkind zur Welt bringt. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Das klingt nach so einer Sensationsschlagzeile in Boulevardblättern. Aber wenn man sich die Geschichte aus dem US-Bundesstaat Nebraska genauer anschaut, dann beschreibt es das eigentlich schon ganz gut. Eine 60-jährige Frau, die ihr eigenes Enkelkind zur Welt bringt. Es geht um ein schwules Pärchen, Matthew und Elliot. Die beiden wünschen sich ein Kind. Matthew gibt sein Sperma, seine Schwägerin, also die Schwester von Elliot, spendet eine Eizelle und Matthews Mutter wird diese befruchtete Eizelle eingesetzt. Sie trägt als Leihmutter das Kind aus. Sie wird also mit 60 schwanger, jenseits der Menopause und die kleine Uma Louise kommt dann auf die Welt. Darüber sprechen wir mit der Gynäkologin Maggie Barnes-Paluchowski von der Asklepios-Klinik Hamburg-Barmbek. Also wie geht das, eine Leihmutterschaft einer Frau, die schon ihre Wechseljahre hinter sich hat? Wie kann sich eine Eizelle da in der Gebärmutter noch einnisten?
Ja, das ist ein ganz, ganz spannender Fall, aber nicht der erste, von dem wir hören. Hier ist es so, dass die Großmutter des Kindes die Schwangerschaft ausgetragen hat. Das heißt, sie ist Leihmutter geworden. Sie war schwanger, hat das Baby auch geboren, aber die Eizelle stammt nicht von ihr. sie hätte eine biologische Mutter nicht mehr werden können. Wenn man so will, die Eierstöcke, die die Eizellen produzieren, altern leider schneller als die Gebärmutter selbst. Die Schwangerschaft auszutragen, auch nach den Wechseljahren mit hormoneller Unterstützung, das scheint eigentlich nicht so sehr das Problem zu sein.
Also die Gebärmutter noch voll intakt und die macht das mit?
Genau, man muss sie natürlich vorbereiten durch die Hormone, damit die Schleimhaut sich gut aufbaut, was sie nach den Wechseljahren von sich aus nicht mehr macht, aber danach geht es.
Kann es denn wegen des Alters zu Komplikationen kommen während der Schwangerschaft?
Ja, die Schwangeren, die nach dem 40. oder auch nach dem 45. Lebensjahr schwanger werden, erstmal unabhängig davon, ob sie auf natürlichem Wege schwanger geworden sind oder wie diese Patienten eine Leihmutter geworden sind, das sind Risikoschwangeren. Das heißt, das Risiko, dass es zum Beispiel zu einer Fehlgeburt kommt oder zu Komplikationen, ist einfach höher als bei jüngeren Frauen.
Aber man muss hier doch nochmal einen Unterschied machen zwischen einer 40-, 45-Jährigen und einer 60-Jährigen.
Ja, das ist eine absolute Besonderheit. Die meisten Gynäkologen haben noch nie so eine Patientin in ihrer Sprechstunde gesehen, die mit Anfang 60 schwanger ist. Aber tatsächlich die Fälle, von denen wir bis jetzt gehört haben, meistens aus den Staaten, wo die Leihmutterschaft auch gesetzlich möglich ist, in den meisten Bundesstaaten zumindest, diese Fälle scheinen tatsächlich komplikationslos verlaufen zu sein.
Und die Frau hat Medienberichten zufolge das Kind auch auf natürlichem Wege auf die Welt gebracht. Worauf müssen die Ärzte bei der Geburt bei einer so alten Dame achten?
Also im Prinzip unterscheidet sich die Überwachung der Geburt eigentlich nicht von einer normalen Überwachung. Die überwachen natürlich die Herztöne des Kindes und schauen uns die Patienten an, wie es ihr geht, wie die Blutdrücke sind. Natürlich im höheren Alter hat jede schwangere Frau ein höheres Risiko, zum Beispiel, dass es zu einem Schwangerschaftshypertonus kommt. Das heißt, dass die Blutdrücke höher sind. Dieses Risiko ist bei sehr jungen Frauen einfach geringer.
Es wird ja berichtet, dass das Einsetzen der Eizelle direkt beim ersten Mal erfolgreich war. Hat Sie das überrascht? Ist das ungewöhnlich?
Ja, das liegt wahrscheinlich vor allem an der Qualität der Eizelle. Die Eizelle ist wohl von der Schwester des Vaters oder eines der Väter entnommen worden und ist dann im Nachhinein mit dem Samen des Partners befruchtet worden, also vom zweiten Vater. Und das war eine Frau, die jung war und bei ihr wahrscheinlich die Eizelle einfach von einer sehr guten Qualität war.
Gibt es da eigentlich Inzuchtbedenken, weil eine Mutter eine vom eigenen Sohn befruchtete Eizelle in sich trägt? Oder spielt das keine Rolle, weil sie ihre DNA überhaupt nicht dazugegeben hat, wenn nur über Umwege, weil der Sohn natürlich auch DNA der Mutter in sich hat?
Nein, das ist eigentlich unproblematisch. Und dadurch, dass die biologischen Eltern des Kindes, das heißt die Eizellspenderin und der Samenspender miteinander nicht verwandt sind, ergeben sich hier keine Bedenken bezüglich eines Fehlbildungsrisikos beispielsweise.
Eine Frau in Nebraska, die bringt ihre Enkeltochter, ihre eigene Enkeltochter quasi auf die Welt. Ein komplizierter Fall, aber unbedenklich, sagt die Gynäkologin Maggie Barnes-Paluchowski hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.